Was ist ein Menschenleben wert? Wann ist ein Menschenleben etwas wert? Ja, 1943 hat Heinrich Himmler, der Leiter der SS, Vor-SS-Gruppenführer, eine Rede gehalten, in der er sagte: Das ist das, was ich der SS einimpfen möchte, als ein heiligstes Gesetz der Zukunft. Unsere Sorge, unsere Pflicht ist unser Volk und unser Blut. Alles andere kann uns gleichgültig sein. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Was ist ein Menschenleben wert? Der australische Philosoph Peter Singer ist davon überzeugt, dass Menschen und Tiere eigentlich sich nicht wesentlich unterscheiden. Und wenn Menschen kein Bewusstsein haben, nicht sich artikulieren können, dann haben sie auch kein Recht auf Leben. Dann sind sie eigentlich nicht viel wert. Er ist deshalb der Auffassung, dass man Kinder, die noch nicht geboren sind, dass es im Prinzip der Gesellschaft obliegt, zu entscheiden, ob die leben sollen oder nicht. Geistig Behinderte. Was ist ein Menschenleben wert? Wann ist das Leben etwas wert? In der Bibel steht das Leben des Menschen unter einem ganz besonderen Schutz. Wir wollen uns heute Morgen mit dem 6. Gebot beschäftigen, das in 2. Mose 20, Vers 13 ganz kurz formuliert ist: Du sollst nicht töten. In der Bibel wird das menschliche Leben unter Gottes besonderen Schutz gestellt. Warum? Weil der Mensch so gut ist, weil der Mensch so hoch entwickelt ist, weil er so intelligent ist, weil er zu irgendeiner Rasse gehört? Nein. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, was der Mensch wert ist und warum er in den Augen Gottes so viel wert ist. Da heißt es: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. In 1. Mose 5, Vers 1 wird das wiederholt. An dem Tag, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Und in 1. Mose 9, Vers 6 wird damit begründet, warum das Schutz, das menschliche Leben unter Gottes besonderem Schutz steht. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott stellt den Menschen unter seinen besonderen Schutz, weil er Gottes Ebenbild ist. Das ist der erste Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist. Wenn ich daran nicht festhalte, was kann der Mensch dann wert sein? Wie will ich dann begründen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier ist, wenn der Mensch nur ein Haufen Moleküle ist? Was soll das dann? Aber der Mensch ist mehr. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und deshalb ist er in den Augen Gottes wertvoll und deshalb hat Gott den Menschen ganz besonders unter seinen Schutz gestellt, und zwar von Anfang an. Das führt uns zum zweiten Punkt. Das Verbot zu töten bedeutet einen umfassenden Schutz menschlichen Lebens, und zwar schon im Alten Testament. Im Alten Testament bedeutete das zum Beispiel, das menschliche Leben zu verachten und alles zu vermeiden, was dieses menschliche Leben gefährdet. Zum Beispiel in 2. Mose 21, da gibt es einige Bestimmungen, wie man mit einem Ochsen umgeht, der gefährlich ist. Wenn ein Besitzer weiß, der Ochse ist gefährlich, dann muss er dafür sorgen, dass er kein Menschenleben in Gefahr bringen kann. Denn ansonsten, wenn er das missachtet und dieser Ochse tötet einen anderen, ist der Besitzer dafür verantwortlich mit seinem eigenen Leben. Das heißt dann, wenn ihm eine Sühne auferlegt wird, so soll er das Lösegeld seines Lebens geben nach allem, was ihm auferlegt wird. In Vers 30, offensichtlich war es also möglich, dieses Gebot, also die Hinrichtung da nicht durchzuführen, aber im Prinzip wurde damit deutlich gemacht, du bist verantwortlich für das Leben eines anderen, wenn durch deine Unachtsamkeit und Nachlässigkeit dieses Leben in Gefahr gerät. Oder zum Beispiel in 5. Mose 22, Vers 8 heißt es, wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit nicht eine Blutschuld auf dein Haus du bringst, wenn irgendjemand von demselben herabfällt. Also wenn jemand ein Haus baut, die hatten ja Flachdächer damals in der Antike, da musste ein Geländer drumherum. Warum? Sonst könnte jemand stürzen, sich verletzen oder sterben und dann ist der Besitzer des Hauses verantwortlich. Das heißt, es ist von Anfang an klar, mit dem Gebot, du sollst nicht töten, ist insgesamt das menschliche Leben unter Gottes Schutz gesetzt. Und ich habe das Gebot nicht schon dann erfüllt, wenn ich niemanden mit eigenen Händen umgebracht habe. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist ja das Gebot, wo die meisten Menschen davon überzeugt sind. Also das habe ich jetzt aber wirklich gehalten. Mag ja sein, dass ich mal gelogen habe im Lauf meines Lebens. Mag sein, dass ich vielleicht auch mal irgendwas mitgenommen habe, was mir nicht gehört hat. Aber da bin ich mir ganz sicher, umgebracht habe ich noch niemanden. Mag sein. Das sind die wenigsten, die jemanden wirklich umgebracht haben. Aber damit ist dieses Gebot, damit ist der Sinn dieses Gebotes noch längst nicht erfüllt. Sondern Gott will, dass wir für das menschliche Leben sorgen, dass wir es beachten, dass wir dafür Sorge tragen, dass es keinen Schaden trägt. Und deshalb kann auch ein Unternehmer zum Beispiel nicht sagen, nun ja, wenn die Leute bei mir arbeiten unter diesen gesundheitsschädlichen Bedingungen, beispielsweise wenn man diese Jeans da, das ist ja heute so modern, die schon als gebraucht gleich zu kaufen, die werden so mit Sandstrahl bearbeitet und es gibt jede Menge Leute, die da arbeiten und ihre Lunge damit kaputt machen, weil sie nicht die nötigen Schutzvorrichtungen beachten. Nach Gottes Gebot kann der Unternehmer nicht sagen, kann ich nichts dazu, sondern er ist dafür verantwortlich, wenn das, was er tut, wenn das, was ihm gehört, andere schädigt und andere gefährdet. Auch ein Staat kann nicht sagen, naja, bin ich nicht für verantwortlich, sondern ein Staat ist dafür verantwortlich, das menschliche Leben zu schützen. Und dieser Schutz war schon im Alten Testament auch ausdrücklich auf die Sklaven ausgedehnt. In 2. Mose 21, Vers 20 wird das deutlich. Das war etwas, was in der Antike unvorstellbar war, dass der Besitzer eines Sklaven dafür hingerichtet werden könnte, wenn er seinen Sklaven umgebracht hat. Völlig undenkbar. Aber Menschenleben waren nicht deshalb etwas wert, weil sie einer bestimmten sozialen Schicht angehören, weil sie finanziell gut gestellt sind oder weniger gut gestellt sind, weil sie zu einem Volk gehören oder zu einem anderen, sondern das menschliche Leben ist deshalb etwas wert, weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Ein letzter Punkt zu diesem zweiten Gedanken, dass das Verbot zu töten einen umfassenden Schutz menschlichen Lebens bedeutet. Ihr wisst aus dem Alten Testament, dass unterschieden wird zwischen einem Mord, vorsätzlichem Töten und versehentlichem Töten. Und ihr wisst, es gibt relativ ausführliche Schilderungen, wie das ist, wie diejenigen geschützt werden, die versehentlich jemanden getötet haben. Also beispielsweise, es wird geschildert, der Fall, zwei Leute sind am Arbeiten, der eine schlägt mit dem Hammer und das Metalloberteil war nicht richtig befestigt, fliegt vom Stängel und erschlägt einen der Leute, die dort mitarbeiten. Der Mann ist tot. Der ist genauso tot, als wenn jemand mit Absicht den Hammer genommen und ihm damit auf den Kopf geschlagen hätte. Und doch unterscheidet die Bibel das deutlich. Sie unterscheidet deutlich ein Versehen und ein bewusstes Töten. Und derjenige, der aus Versehen, ohne dass er dem anderen nachgestellt hat, den zu Tode gebracht hat, der konnte in diese Zufluchtsstadt gehen und war dort sicher. Dort konnte er nicht belangt werden dafür. Aber das Entscheidende ist, dass er ihn nicht vorher gehasst hat. Dass er nicht sein Feind war. Wenn er sein Feind war und ihn gehasst hat und ihm nachgestellt hat und ihn bewusst umgebracht hat, dann war er schuldig. 5. Mose 19 wird das zum Beispiel formuliert. Und dann wird von dem gesagt, der versehentlich den anderen getötet hat, dass ihm kein Todesurteil gebührt, weil er ihn vorher nicht gehasst hat. Hass ist also die Vorstufe zum Mord. Das war schon im Alten Testament klar. Und das führt mich zum dritten Punkt. Jesus zeigt, dass das Verbot zu töten auch den Schutz vor Hass und Beleidigung umfasst. Hass ist die Vorstufe zum Töten. Und als Jesus in der Bergpredigt das Gesetz auslegt in Matthäus 5, da macht er deutlich, dass der Schutz des menschlichen Lebens noch viel umfassender ist, als seine Zeitgenossen das gedacht haben und als bis heute die meisten das so denken. In Matthäus 5 sagt Jesus in Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Soweit war alles klar. Aber jetzt geht Jesus weiter und sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, ohne Ursache dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, was wahrscheinlich so viel heißt wie Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Also selbst wenn ich meine Nächsten nicht umbringe, sondern ihn beleidige, wenn ich versuche, ihn mit Worten fertig zu machen, auch dann habe ich das Gebot übertreten. Warum? In 1. Johannes 3, Vers 5 wird ganz kurz formuliert, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Nicht, dass er ihn wirklich umgebracht hat, aber in seinem Herzen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute ihr in Gedanken schon umgebracht habt. Wie viele Leute in Gedanken ihr schon irgendwo durch die geschlossene Tür geschmissen habt. Sowas soll vorkommen. Aber Jesus macht deutlich, das ist nicht etwas, was man sagen kann, naja, solange ich ihn nicht wirklich getötet habe, solange ich ihm nicht wirklich die Axt in den Kopf gehauen habe, solange ist doch alles bestens. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Sondern der Schutz des menschlichen Lebens fängt schon viel früher an. Er fängt schon da an, wo ich den anderen versuche, fertig zu machen. Das heißt, auch das, was man heute so im Allgemeinen als Mobbing bezeichnet, fällt im Grunde genommen unter dieses Gebot. Dass ich den anderen versuche, fertig zu machen, durch Beleidigungen, durch Sticheleien aller Art, Ausgrenzen, auch das fällt unter dieses Gebot. Denn es geht Gott darum, dass der Mensch in seinen Augen wertvoll ist und dass wir deshalb auch das Leben des anderen wert achten sollen. Und in Jakobus 3 wird auch in diesem Zusammenhang wieder darauf hingewiesen, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. In Jakobus 3 ab Vers 8 heißt es, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Jakobus macht hier darauf aufmerksam, es kann eigentlich nicht sein, dass wir mit demselben Mund Gott loben und den Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist, den fluchen wir, den beleidigen wir. Das passt nicht zusammen. Der andere ist nach wie vor, wie sehr er auch in Sünde gefallen sein mag, wie sehr er auch Gottes Gebote mit Füßen treten mag, immer noch im Bild Gottes geschaffen. Er hat damit immer noch den Schutz Gottes auf sich und hat immer noch einen Anspruch auf die Wertschätzung und den Respekt, der einem Menschen gebührt. Und dieses Gift der Zunge kann tödlich sein. Es kann tödlich sein. Vielleicht muss es nicht so weit führen, dass irgendjemand sich dann selbst umbringt, sodass er wirklich tot ist. Es kann auch sein, dass seine Seele vergiftet wird, dass sein Leben verkümmert. All das ist nicht vereinbar mit dem, wie Gott sich das gedacht hat und mit dem Schutz, den Gott über das menschliche Leben ausgesprochen hat. Letzten Endes, das ist mein vierter Punkt, ist das Ziel dieses Gebotes, den Nächsten zu lieben. Und das hat Gott schon im Alten Testament so gedacht. In 3. Mose 19, ab Vers 17. Da sagt Gott ausdrücklich, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und als Jesus in Matthäus 22 gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot, dann macht er deutlich, in diesem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sind die ganzen Gebote ab dem 5. oder 6. Gebot zusammengefasst. Und auch Paulus macht das deutlich in Römer 13. In Römer 13 sagt Paulus ab Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Darum geht es Gott, dass wir unserem Nächsten mit Liebe begegnen. Das ist in diesem Gebot, auch in diesem Gebot, du sollst nicht töten, gemeint und mit inbegriffen. Und schon die Reformatoren haben sich ja Gedanken gemacht, wie diese Gebote zu verstehen sind und haben das genauso verstanden. Martin Luther hat zum Beispiel davon gesprochen, dass, was bedeutet das Gebot, du sollst nicht töten? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tut, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Also nicht nur, dass ich ihm nichts Böses tue, sondern dass ich ihm helfe, dass ich um ihn bemüht bin. Oder in einem anderen Dokument wird es erklärt, dass ich meinem Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, viel weniger mit der Tat durch mich selbst und andere schmähen, hassen, beleidigen oder töten soll, Es will uns aber Gott zeigen, dass die Wurzel des Totschlags, Neid, Hass und Zorn, Rachgier, von Gott gehasst werden und dass alles das ein heimlicher Totschlag ist. Gott will von uns haben, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst, gegen ihn mit Geduld, Frieden und Sanftmut uns verhalten. Gott will nicht nur, dass wir dem anderen sozusagen in Ruhe lassen. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft noch akzeptieren würde. Das ist ausgesprochen akzeptabel. Ich werde niemandem zu nahe treten, solange mir niemand zu nahe tritt. Lasst mich in Ruhe mein Leben führen, ihr interessiert mich nicht. Deshalb werde ich euch auch nicht irgendwo in die Quere kommen, wenn es nicht sein muss. Aber das war's dann. Leben und leben lassen oder, wenn sich's ergibt, leben und sterben lassen, ist nicht mein Leben. Aber das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat, sondern Gott spricht davon, dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Dass wir aktiv für den anderen da sein sollen. Und ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, über die 10 Gebote zu predigen, versucht deutlich zu machen, das ist eine Gebrauchsanweisung zum Leben. So funktioniert das Leben. Eine Gesellschaft, in der es keine Nächstenliebe gibt, ist eine kranke Gesellschaft, die letzten Endes kaputt gehen wird. Und ein Mensch, der in seinem Leben nicht von Liebe erfüllt ist, wird sich selbst zerstören. Hass und Selbstsucht sind selbstzerstörerisch. Viele sind zwar heute davon überzeugt, Egoismus ist etwas, das mag vielleicht für die anderen nicht gut sein, aber für mich ist das super. Wenn ich versuche, alles an mich zu reißen und zu kriegen, was ich nur kriegen kann, für mich ist das klasse. Und da die anderen mich nicht wirklich interessieren, erstmal für mich. Das ist ein Irrtum. Gott hat uns Menschen nicht so geschaffen. Menschen, die glauben, auf diese Art und Weise glücklich zu werden, auf diese Art und Weise das wahre Leben zu finden, werden feststellen, das funktioniert nicht. Leider sind die wenigsten dann so weit, dass sie merken, warum das nicht funktioniert. Häufig schiebt man es dann drauf, naja, was sind auch schon 3 Millionen, 10 Millionen, da fängt das Leben an. Naja, und was ist auch schon die komische Gurke, die ich da fahre, so ein Mercedes S-Klasse, das ist was Besonderes. Sie merken nicht, dass es eigentlich im Leben um etwas anderes geht, nämlich den anderen zu lieben. Und wenn mein Leben von Liebe erfüllt ist zu meinen Mitmenschen, dann wird das auch mein eigenes Leben zur Erfüllung bringen. Dann lebe ich wirklich so, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich möchte noch einen letzten Gedanken anführen. Das Leben eines Menschen ist für Gott so wertvoll, dass er sein eigenes Leben dafür gegeben hat. Was etwas wert ist, zeigt sich ja immer auch daran, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Wenn jemand sagt, irgendetwas, sagen wir mal ein Gemälde, finde ich ganz toll, aber 100 Euro ist mir ein bisschen viel, dann ist damit klar, das Gemälde ist dieser Person nicht viel wert. Wenn jemand von diesem Gemälde so begeistert ist, dass er bereit ist, einen Großteil seines Vermögens dafür aufzuwenden, je nachdem, wie groß das Vermögen ist, kann das eine ganze Menge sein, dann ist klar, dieses Gemälde ist dieser Person wirklich wertvoll. Für uns ist der höchste Preis bezahlt worden, der überhaupt denkbar ist. Gott hat zum Ausdruck gebracht, für wie wertvoll er uns hält. In Johannes 3, Vers 16, diesem bekannten Vers, heißt es, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir haben uns heute Morgen in der ersten Stunde daran erinnert, was das bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Dass Gott für uns alle unsere Schuld auf sich genommen hat und dass Gott für uns gestorben ist. In Matthäus 10, Vers 45 sagt Jesus, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben, als einen Kaufpreis, sein eigenes Leben für unser Leben. Ein höherer Preis ist nicht denkbar. Deshalb sind wir, deshalb ist jeder einzelne Mensch ungeheuer wertvoll. In Gottes Augen viel wertvoller, als wir uns das vorstellen können. Und ich denke, es ist gut, wenn wir ein Stück weit uns von Gott seine Sicht schenken lassen, wie er die Menschen sieht. Der russische Dichter Dostojewski hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, einen Menschen zu lieben heißt, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Ich glaube, dass da was dran ist. Wenn ich den Menschen mit Gottes Augen sehen kann, oder ich will mal so sagen, in dem Umfang, in dem ich ihn mit den Augen Gottes sehen kann, werde ich ihn auch so lieben, wie Gott ihn liebt. Wir sehen Menschen häufig unter einem ganz anderen Aspekt. Wir sehen vielleicht, was ja auch nicht irreal ist, die Sünde. Wir sehen die Grenzen, die Schäden im Leben eines Menschen. Aber Gott sieht noch etwas anderes. In früheren Generationen hat man häufig von kostbaren, unsterblichen Seelen gesprochen. Die Menschen als kostbare, unsterbliche Seelen bezeichnet. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung. Eine Formulierung, die uns deutlich macht, was ein Menschenleben wirklich wert ist. In Gottes Augen sind wir ungeheuer wertvoll. Kostbar. So kostbar, dass wir für alle Ewigkeit bei ihm sein sollen, so kostbar, dass er sein eigenes Leben für uns hingegeben hat, den Höchstpreis bezahlt hat. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann haben wir auch einen anderen Blick auf die Menschen um uns her. Wenn Gott uns wirklich zeigen kann, dass all die Leute, fangen wir mal ganz harmlos an, alle, die jetzt hier heute Morgen sitzen, dass das alles Menschen sind, für die Gott sein Leben gegeben hat, für die Gott Mensch geworden ist und am Kreuz einen schrecklichen Tod gestorben ist, dass diese Menschen alle kostbare, unsterbliche Seelen sind, für die Gott einen Plan hat, in deren Leben Gott etwas Wertvolles tun will. Also, wenn Gott mir das ein bisschen mal schenkt, dass ich das so sehen kann, dann sehe ich die Welt tatsächlich anders. Dann sehe ich nicht in erster Linie, dass X eine unmögliche Art hat, sich zu benehmen, dass Y mich fürchterlich nervt und dass Z eigentlich völlig daneben liegt und das völlig unakzeptabel ist, wie der sich aufführt. Das mag vielleicht alles stimmen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es ein Mensch ist, den Gott unendlich liebt und der in Gottes Augen unendlich wertvoll ist. Deshalb steht das Leben des Menschen für Gott unter seinem Schutz. Das heißt, wir haben das gesehen, dass das Leben nach dem Willen Gottes umfassend geschützt werden soll. Dass Gott von uns erwartet, dass wir unser Teil dazu beitragen, Gefährdungen für das Leben unserer Mitmenschen auszuschließen. Das heißt aber auch, dass wir den Menschen Wertschätzung entgegenbringen. Dass wir sie nicht beleidigen, dass wir sie nicht verachten, dass wir sie nicht fertig machen. Sondern im Gegenteil, dass wir sie lieben, dass wir ihr Gutes suchen. Und wenn wir das tun, dann leben wir unser Leben so, wie Gott es sich gedacht hat. So funktioniert Leben. Und, na gut, ich will nicht sagen, ihr könnt das mal ausprobieren. Jedenfalls nicht beide Seiten. Aber vielleicht probiert, habt ihr das ja in eurem Leben auch schon ausprobiert, ohne ausdrückliche Aufforderung, dass ihr Tage, vielleicht Wochen und Monate ohne Liebe zu euren Mitmenschen gelebt habt. Dass ihr hauptsächlich geprägt gewesen seid von Ärger, von Bitterkeit, von Zorn, von Hass. Wenn ihr euch an solche Zeiten erinnert, dann werdet ihr mir sicherlich zustimmen, das war eigentlich kein wirkliches Leben. Das war etwas, was mich selbst kaputt macht, was mich selbst zerstört. Wenn ihr andererseits die Menschen um euch herum liebt, wenn ihr euch von Gottes Liebe erfüllen lasst, dann ist das ein ganz anderes Leben. Ein völlig anderes Leben. Ein Leben, so wie Gott es sich gedacht hat. Ein lohnenswertes Leben. Und deshalb hat Gott auch dieses Gebot als eine Gebrauchsanweisung zum Leben gegeben. Gebrauchsanweisung zum Leben, wie unser Leben in Gemeinschaft funktionieren kann, wie aber auch unser eigenes Leben ein erfülltes und sinnvolles Leben nach seinem Willen sein kann. Amen.